Ich rutschte die Uferböschung hinunter und landete neben einer riesigen Eiche direkt am Wasser. Die Hecke erstreckte sich bis hier herunter und hatte sich um den Baum geschlungen. Ich legte meine Hand an den Stamm, um Halt zu bekommen, und zog sie blitzartig wieder zurück. Was ich berührt hatte, war kein Stamm und auch keine Kletterpflanze. Es war etwas Weiches. Ich machte einen Schritt zurück und sah eine graue Masse, die in den Kletterpflanzen hing. Das Mondlicht fiel auf den Fluss und auf sein Gesicht, oder besser, auf etwas, das ein Gesicht gewesen war. Jetzt sah es aus wie eine Kürbislaterne, rund und aufgelunsen mit schwarzen Löchern statt Augen. Ich sah ein nasses Bündel Haare auf dem Kopf wie ein Knäuel schwarzer Schafswolle. Ich sah einen Körper, der verdreht war, aufgequollen und nackt. Es war eine Frau. Ich hatte ein paar Postkarten mit nackten Frauen gesehen. George Sterling hatte sie mir gezeigt. Er kam immer mit solchem Zeug an. Sein Vater war ein Handlungsreisender, der nicht nur Schnupftabak verkaufte, sondern auch sogenannte Raritäten wie diese Postkarten. Aber das hier war etwas ganz anderes. Die Postkarten hatten mich auf eine Weise berührt, die ich nicht verstand. Sie hatten etwas in mir ausgelöst, das irgendwie schön, irgendwie angenehm gewesen war. Das hier allerdings berührte mich auf eine Weise, die ich sofort verstand. Ihre Brüste waren aufgeplatzt wie Melonen in der Sonne. Als ich näher hinsah, bemerkte ich, dass nicht nur die Kletterpflanzen ihren zerschundenen Körper umschlangen, sondern dass sie mit Stacheldraht an den Baum gewunden war. »Jesus«, sagte ich. »Du fluchst schon wieder«, sagte Tom. Ich kletterte die Uferböschung hoch, nahm Tobi entgegen, legte ihn auf die weiche Erde und starrte weiter auf den toten Körper. Tom rutschte die Böschung hinunter und sah, was ich sah. »Ist das der Ziegenmann?«, fragte sie. »Nein«, sagte ich. »Das ist eine tote Frau.«
»Sie hat nichts an.«
»Nein, sie hat nichts an. Schau nicht hin, Tom.
Ich kann nicht anders.
Wir müssen schnellstens nach Hause und es Daddy erzählen.«
»Mach ein Streichholz an, Harry. Dann können wir besser sehen.«
Ich überlegte und griff dann in meine Hosentasche. »Ich habe nur noch eins.«
»Mach es an!«
Ich entzündete das Streichholz und hielt es hoch. Die Flamme zitterte wie meine Hand. Ich ging so nah heran, wie ich es bei dem Gestank konnte. Im Licht der kleinen Streichholzflamme war es noch entsetzlicher. »Ich glaube, es ist eine farbige Frau«, sagte ich. Das Streichholz erlosch.
Die Stimme aus der Finsternis. Horror, Mystery, Thriller und andere dunkle Geschichten.
So, liebe Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist euer kleiner Podcast zu allen möglichen Themen rund um dunkle Geschichten. Mein Name ist wie immer Anton Sakerloff und ich stelle euch heute die Wälder am Fluss von Joe R. Lansdale vor. Ich mag es, das R so auszusprechen. Als Kind der 80er weiß ich ja, wie das geht. Wir haben ja alle Dallas geguckt, ne? J.R. Ewing. Oder John R.R. Tolkien. Ich glaube, manche Autoren machen das mit Absicht. Die haben wahrscheinlich gar keinen zweiten Namen, der mit R beginnt. Also auch irgendwie so George R. Martin. Die Wälder am Fluss von Joe R. Lansdale. Wie gehabt, zunächst erstmal den Klappentext. Anfang der 30er Jahre gibt es im Sabine River in Texas noch Alligatoren. Ein Junge wie Harry kann in den dichten Auwäldern Eichhörnchen schießen. Doch am Ufer macht der Elfjährige eine schreckliche Entdeckung, die mit Stacheldraht an einem Baum gefesselte Leiche einer Schwarzen. Zusammen mit seiner kleinen Schwester verdächtigt er den Ziegenmann, eine Sagengestalt, die in den Wäldern am Fluss hausen soll. Harrys Vater ist der Friseur und Constable des Dorfes, ihn überfordert der Fall. Als ein Unschuldiger gelyncht wird, macht Harry sich selbst auf die Suche nach einem grausamen Mörder. Dem kindlichen Blick des Helden, der an Tom Sawyer und Huckleberry Finn erinnert, enthüllt sich die Düsternis eines Faulknerschen Südens voll Gewalt, Rassismus und Aberglaube. So viel zum Klappentext. Ich muss gestehen, ich hatte Lansdale und seine Bücher schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Immer wieder, wenn ich so ein bisschen versuche, nach Western zu recherchieren und dann nicht unbedingt die klassischen Romanhefte lesen möchte, dann taucht der Name Lansdale des Öfteren auf. Ich habe auch mal von ihm Die Straße der Toten gelesen. Das ist ein relativ dünnes, relativ kurzes Buch, was so ein bisschen Horror und Western mischt. Und da war ich eine Zeit lang sehr auf der Suche nach, nachdem ich Tim Curran mit Skinmedizin und Skull Moon so begeistert hatte. Das nur am Rande. Ich fand Die Straße der Toten von Lansdale irgendwie nicht so cool. Was mich außerdem bei ihm immer wieder abgeschreckt hat, wenn ich so in die Leseproben reingeschaut habe, um halt rauszufinden, mag ich das jetzt oder nicht, war dieses, dass irgendwie fast alle seine Bücher haben diese Ich-Erzähler-Perspektive und ganz offensichtlich dann immer noch so aus der Sicht eines minderjährigen Protagonisten. Und irgendwie schreckt mich sowas mittlerweile ab. Dafür gibt es einfach den Grund, dass es zu viele Bücher gibt, die in der Ich-Form von minderjährigen Protagonisten erzählt werden, was mich als alter Sack zunächst schon mal ein bisschen langweilt, da eine erste Liebe und irgendwie Schambehaarung wachsen zu sehen, ist lange her. Egal, lassen wir das. Ich habe dann aber doch irgendwann zu Lansdale gegriffen, weil Nicole Wagner von dem Blog Zeit für neue Genres, was übrigens ein sehr, sehr cooler Buchblog ist, ich verlinke den hier in den Shownotes, und Nicole lobt Lansdale wirklich immer in den Himmel. Und irgendwie kam ich dann einfach nicht drum herum, weil ich so dachte, hey, eine Bloggerin mit einem wirklich tollen Büchergeschmack, also sie mag die Niceville-Trilogie von Carsten Stroud genauso wie ich. Sie hat die Vacaville Mysteries eines ziemlich unbekannten Autoren namens Anton Sakharlov sehr gelobt. Also habe ich Nicole gefragt, okay, ich würde jetzt doch mal gerne einen Lansdale lesen, mit welchem soll ich anfangen? Und sie meinte, Die Wälder am Fluss. Und was soll ich sagen? Ich bin wirklich froh, dass ich mich drauf eingelassen habe. Wenn man Die Wälder am Fluss kurz tatsächlich in eine Genre-Schublade stecken wollen würde, dann gibt es ein Wort, das so dermaßen treffend ist, das heißt Southern Gothic. Kann man auch bei Wikipedia nachschlagen, was das bedeutet. Ich kenne diesen Begriff Southern Gothic tatsächlich erst, seitdem ich die erste Staffel von True Detective gesehen habe. Kurzer Einschub, die ist natürlich absolut kongenial, und zwar so kongenial, dass ich nie in Versuchung gekommen bin, die zweite sehen zu wollen. Seitdem weiß ich ungefähr, was Southern Gothic ist, und in dem Sinn passt Die Wälder am Fluss von Lansdale in dieses Genre super duper rein. Es spielt halt, wie gesagt, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts im Süden der USA. Es spielt in Texas, aber in der Region von Texas, die näher dran an Louisiana liegt. Also es ist nicht dieses Texas, wie man es aus dem Western kennt, sondern eben tatsächlich eher dieses Sümpfe, Mangroven, Alligatoren. Es ist oberflächlich betrachtet ein ganz klassischer Krimi. Es gibt einen Mord. Es gibt Verdächtige. Wie der Klappentext schon verrät, ein Verdächtiger wird gelyncht. Und der Klappentext verrät es ja auch. Natürlich ist er nicht der Mörder. Als Krimi mit dieser wirklich ganz klassischen Who-Done-It Allein ist Die Wälder am Fluss schon sehr genial, weil selbst ich als erfahrener Krimi-Seher, ich sehe Krimis lieber in den Verfilmungen, als dass ich die Bücher lese. Ich kam wirklich erst ganz, ganz, ganz kurz, bevor die eigentliche Enthüllung stattfand, darauf, wer der Täter ist. Darüber hinaus aber, über diese Krimi-Handlung, ist dieses Buch tatsächlich eine atmosphärisch super dichte Beschreibung dieser Zeit. Vor allen Dingen, also nicht nur auch dieser Ärmlichkeit und dieser ja, tatsächlich kruden Situation, dass ein Friseur gleichzeitig der Constable ist und sowas alles und dass die weißen Protagonisten dort nicht unbedingt besser gestellt sind, also auch finanziell ökonomisch als die schwarze Bevölkerung, was auch eins der größten Dinge an dem Buch ist dieser für diese Zeit typische und sehr lakonisch und alltäglich beschriebene Rassismus, der das Werk für mich auch wieder hochaktuell macht, weil die Art und Weise, wie die Protagonisten und die weiße Bevölkerung in dieser Geschichte vor jetzt ja mittlerweile bald 100 Jahren über die Schwarzen dort reden, das erinnerte mich dann schon sehr stark an viele Sprüche von sogenannten Wutbürgern in der heutigen Zeit, so nach dem Motto, ich bin kein Nazi, aber. Und hier in dieser Geschichte ist es tatsächlich dieses, ich hab nichts gegen die Nigger, aber. Das sind Sachen, die mir tatsächlich beim Lesen echt Schmerzen bereitet haben. Es ist halt einfach diese Zeit, in der der Rassismus so dermaßen alltäglich ist. Der Ku Klux Klan ist alltäglich. Es ist heiß, es ist schwül. Schwarze und Weiße bleiben unter sich, sind getrennt. Und darüber hinaus glaubt man eben einfach noch an mystische Wesen und an Dämonen, die irgendwie in den dunklen Wäldern am Fluss ihr Unwesen treiben. Insgesamt kann ich tatsächlich sagen, auch die Ich-Erzähler-Form des 13-jährigen Protagonisten. Also es wird von diesem Protagonisten sozusagen als alter Mann in der Erinnerung erzählt, was natürlich dann der geschicktere Griff des Autors ist, als diese vielen anderen Bücher, die es tun und die es mir so verleidet haben, mit diesen pubertären Protagonisten. Dass er es als alter Mann rückblickend erzählt, kann er natürlich Formulierungen verwenden und Gedanken und Einsichten reinbringen, die ein 13-Jähriger in der Gegenwart niemals hätte. Das machte es mir dann auch ein bisschen leichter, das zu lesen. Ich fand es dann angenehmer, konnte mich dann darüber hinaus weitaus mehr damit identifizieren. Aber wenn man es tatsächlich wiederum darauf zurückbricht, dass der Protagonist erst 13 ist, dann stapelt der Klappentext tatsächlich nicht zu hoch mit seinen Vergleichen. Weil neben Mark Twain und Faulkner, die dort zitiert werden, dürfte hier tatsächlich gut und gerne auch Stephen King zitiert werden, weil sind wir ehrlich, Stand By Me ist tatsächlich die Coming-of-Age-Horror-Mystery-Thriller-Mischung über Story schlechthin. Und mit der muss, also da muss Lansdale den Vergleich mit Die Wälder am Fluss überhaupt nicht scheuen. Und man könnte, wenn man dann noch mehr Vergleiche haben möchte, könnte man tatsächlich noch so einen Hauch Cormac McCarthy mit seinen Anfang des 20. Jahrhunderts spielenden Western bringen. Und ja, tatsächlich M, eine Stadt sucht einen Mörder. Auch das passt. Das heißt also, wer mit diesen ganzen Geschichten, alles, was ich jetzt irgendwie erzählt habe, was, woran ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, als ich diese Rezension geschrieben habe, so wirklich von True Detective über Stand By Me bis hin zu Twain, Faulkner, McCarthy und M, eine Stadt sucht einen Mörder, wer irgendwie was damit anfangen kann, der sollte sich Die Wälder am Fluss von, und jetzt muss ich es tatsächlich nochmal sagen, Joe R. Lansdale nicht entgehen lassen. In diesem Sinne, Freunde der dunklen Unterhaltung, ich bin stolz auf euch, dass ihr es wieder bis zum Ende der Episode geschafft habt. Ich wünsche euch viele spannende Geschichten und bis zur nächsten Episode kommt gut durch die Nacht. Euer Anton Sechs.